Hallo und herzlich willkommen zum heutigen LoRa International im Frauenmonat März. Am Mikrofon begrüßen Sie Michael Barnikel und Claudia Buchbauer. Vor einigen Wochen konnten wir als Studiogast Shoana Osman begrüßen und dieses Gespräch hören Sie nun heute. Shoana Osman wurde 1982 geboren als Tochter einer deutschen Mutter und eines palästinensischen Vaters. Nach ihrem Studium der Amerikanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte entwickelte sie das Friedensprojekt The Peace Factory mit. Inzwischen organisiert sie interkulturelle Schreibgruppen und arbeitet als Autorin, Dozentin und Storytelling-Coach in der Nähe von München. Für die Sendung haben wir Shoana Osman angekündigt als die Frau, die mit Storytelling Feindinnen zu Freundinnen gewinnt. Und wie funktioniert das nun?
Das ist eine gute Frage. Wie macht man überhaupt Freunde? Ich glaube, es geht eigentlich nur darum, dass man zuerst einander kennenlernt. Und gerade bei Feinden, also im Sinne von verfeindeten Völkern oder verfeindeten Gruppierungen, besteht eben eine ganz große Distanz vor allem. Also nicht nur eine Distanz so in politischer Hinsicht oder in weltanschaulicher Hinsicht, sondern das ist ganz banal, dass die Leute einfach keine Berührungspunkte haben. Ich habe das einfach ganz stark gesehen, als ich im Nahen Osten unterwegs war, in Israel. Die meisten Israelis haben fast keinen Kontakt zu Palästinensern, obwohl 20% Palästinenser in Israel selber leben und als israelische Staatsbürger gelten. Aber man hat einfach keinen Kontakt zueinander. Und durch Storytelling passiert eben Folgendes, wenn Menschen einander ihre Geschichte erzählen oder überhaupt Geschichten erzählen, dann passiert im Gehirn des Zuhörers einer Geschichte, dass der Zuhörer oder der Leser einer Geschichte sich in den Protagonisten hineinversetzt, also in den Erzähler. Und durch dieses Hineinversetzen empfinden wir mit, was der Erzähler erlebt. Das heißt, wir empfinden seine Gefühle mit, das, wovon er erzählt. Deswegen schauen wir auch so gerne Filme an und weinen bei traurigen Filmen und lachen bei komischen Filmen, weil wir uns eben in die Akteure so einer Geschichte hineinversetzen. Und wenn sich als also zwei verfeindete Menschen einander ihre persönliche Geschichte erzählen, dann versetzen die sich jeweils in den anderen hinein. Das ist einfach neurologisch so angelegt. Da gehen unsere Spiegelneuronen an und wir empfinden automatisch irgendwann Empathie mit dem Erzähler. Und das ist so der Ansatz, den das Projekt Storytelling for Peace verfolgt.
Würde das auch einseitig funktionieren, dass nur eine Partei die eigene Geschichte erzählt? Weil manchmal ist es ja so, dass, wie soll ich sagen, das Narrativ nicht symmetrisch verteilt ist. Ich denke jetzt mal zum Beispiel so Holocaust-Überlebender. Mhm. Da wäre es ja nicht angebracht, wenn ich dann sage, oh ja, harte Geschichte. Ich erzähle dir jetzt mal meine Geschichte, weil ich ja im Grunde weiß, dass die einfach nicht so spannend ist. Nicht so aufregend.
Es ist, ja, genau. Also es ist gerade zum Thema Holocaust, es ist sehr, sehr, sehr interessant, wenn die Überlebenden ihre Geschichten erzählen und die sozusagen die Täterseite oder die Täterkinder und Enkel das eben annehmen und erzählen. Aber ich habe von vielen Holocaust-Überlebenden eben persönlich gehört, wie wichtig denen ist, die Geschichte der nachfolgenden Generationen, also der deutschen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen eben auch zu hören und auch zu hören, wie die mit dem Trauma der Schuld umgehen sozusagen. Aber was das Thema Schuld und Trauma angeht, das ist eben, es gibt natürlich sehr asymmetrische Konflikte, das ist klar. Ja, also da gibt es einfach relativ klar umrissene Täter und ziemlich klare Opfer. Trotzdem ist, glaube ich, dieses ins Gespräch kommen total wichtig. Und mir ist immer besonders wichtig, dass man, es gibt so zwei Sachen, die ich irgendwie als regelrechtes Sakrileg empfinde. Und zwar ist das die, wenn man Trauma gegeneinander aufwiegt. Also wenn man so einen Contest macht aus, wer hat jetzt das größere Trauma erlitten. Also ich finde, es gibt so ein paar Sachen, über die man keinen Wettbewerb veranstalten darf. Das eine ist vielleicht irgendwie so die Größe von einem Atomwaffenarsenal und das andere ist wahrscheinlich die Intensität von persönlich erlebtem Trauma. Und in dem Moment, wo wir eben loslegen und sagen, ja gut, aber irgendwie hier Bombe gegen Gaskammer, da sind wir irgendwie in so einem sehr ungesunden Feld. Weil persönlich erlebtes Trauma ist eben Trauma und lässt sich gar nicht miteinander vergleichen oder aufwiegen.
Ja, man kommt ja dann vielleicht auch nicht weiter. Also wenn man nur sagt, ja, also ich habe ein Trauma, du hast ein Trauma, mein Trauma ist aber besser als dein Trauma, so ungefähr.
Ja.
Man möchte ja eigentlich ein traumafreies Leben haben oder ein Leben, wo man sagt, okay, das Trauma liegt in der Vergangenheit.
Ja, ja, genau.
Jetzt wollen wir eine Zukunft haben ohne Trauma, die irgendwie glücklich ist. Und
also ich glaube auch, dass es gerade bei kriegstraumatisierten Menschen oder überhaupt traumatisierten Menschen immer wieder zu so einer Retraumatisierung führt, wenn man versucht, das Erlebnis des Traumas gegeneinander aufzuwiegen. Wie du gesagt hast, das führt einfach, man dreht sich da total im Kreis. Und gerade so in einem Konflikt, wo es einfach um Menschen geht, die jetzt im Krieg leben, ja, in einem Bürgerkrieg zum Beispiel, wie in Syrien, da gibt es Täter, da gibt es Opfer und das vermischt sich ja aber auch, weil irgendwann jeder gegen jeden kämpft. Und da macht es einfach keinen Sinn, darüber zu reden, wer hat jetzt angefangen, wer ist jetzt schuld, wer ist weniger schuld, wer hat mehr gelitten. Und es geht irgendwann einfach darum, dass man anfängt, das Leben neu aufzubauen und dass man miteinander einfach weitermacht. Ich finde, da ist Ruanda immer so ein großartiges Beispiel. Nach dem schrecklichen Genozid habe ich jetzt schon sehr oft gehört, wie die einfach miteinander umgehen, also Täter-Opfer-Seite und diesen Versöhnungsschritt machen. Das finde ich sehr gut.
Vielleicht kommen wir nochmal zurück zum Storytelling konkret. Also ich habe jetzt auf deiner Homepage verschiedene Begriffe gefunden. Peace Factory, Schreibwerkstatt, Storytelling for Peace, Word oder World Peace Project. Genau, wie hängt das alles zusammen und was ist das jetzt alles konkret?
Okay, ja, wie hängt das zusammen? Also The Peace Factory ist eigentlich der Startschuss, mit dem alles angefangen hat. Das ist ein Grassroot-Movement, also eine Graswurzelbewegung, eine virale Bewegung, die auf Facebook begonnen hat. 2012, als ein israelischer Grafikdesigner, Ronny Edri heißt er, einfach mal ein Bild von sich und seiner kleinen Tochter auf Facebook hochgeladen hat mit dem Untertitel Iraner, wir wollen euer Land nicht bombardieren, wir lieben euch. Und dazu gab es einen offenen Brief sozusagen, also einen Post an das iranische Volk, in dem Ronny erzählt hat, er ist Israeli, er kennt überhaupt keine Iraner, aber seine Regierung möchte, dass er die Iraner hasst und dass er Angst hat vor dem Iran. Und er sagt, ich kapiere das gar nicht, ich weiß gar nicht, wovor ich Angst haben soll, ich kenne euch ja nicht mal. Und aus diesem Poster, das er da eben hochgeladen hat auf Facebook, wurde binnen kürzester Zeit eine virale Bewegung, weil Menschen aus dem Iran zurückgeantwortet haben und gesagt haben, ihr Israelis, wir können euch auch nicht und wir wollen euch eigentlich auch nicht bombardieren, wir wollen euch ganz gerne kennenlernen. Und aus diesem Dialogprojekt, das dann entstanden ist, sind eben ganz viele andere kleinere Dialogprojekte entstanden, also Dialoge zwischen Israelis, Iranern, Israelis und Palästinensern, Israelis und Arabern aus dem gesamten Nahen Osten, aber auch zum Beispiel Russen und Ukrainern, Indern und Pakistanis. Und dieses Projekt, ich bin dann relativ bald eingestiegen in dieses Projekt, weil mich das so fasziniert hat. Das ging ganz viral, also es war wirklich in allen Medien. Und Ronny und ich haben uns dann getroffen in Israel und haben gemeinsam The Peace Factory gegründet als eine Art Bewegung sozusagen. Und haben dann festgestellt, dass diese Dialoge, die im Internet stattfinden, auf Facebook, dass sich Menschen einfach austauschen auf Facebook und das Ganze in einer sehr friedlichen Art und Weise und da wirklich auch erstens Freundschaften knüpfen und zweitens auch Vorurteile abbauen und diese Schranken im Kopf abbauen. Da haben wir uns überlegt, vielleicht klappt das auch offline und haben dann angefangen, ein paar Workshops zu konzipieren und die zum Beispiel an Schulen und Universitäten angeboten, hauptsächlich in Israel, aber auch in Europa, in den USA, in Kanada, also überall, wo eben Bedarf war und haben dann festgestellt, dass eben gerade das Storytelling sich super dafür eignet und haben diese Workshops dann Storytelling for Peace genannt. Ich selber bin Autorin und Schreibberaterin, also ich coache Menschen, die sich schreibend ausdrücken möchten und gebe auch Workshops im kreativen Schreiben zum Beispiel. Das heißt, so Schreibwerkstätten geben, das ist so einfach auch mein Job. Deswegen hat das mit dem Storytelling einfach super gepasst. Und ich habe eben festgestellt, wie intensiv man sich in so einer Schreibwerkstatt eigentlich austauschen kann und sich auch selbst entdecken kann. Und habe mir überlegt, wenn das so in homogenen Gruppen funktioniert, dann müsste das doch auch in heterogenen Gruppen sehr gut klappen. Und habe dann eben auch mit Geflüchteten und Deutschen solche Schreibwerkstätten, / Storytelling for Peace Workshops abgehalten und habe festgestellt, wie intensiv das wirklich ist. Also was das für intensive Erfahrungen sind.
Also nochmal zum Einhaken, also du warst in Israel und hast dort Schreibwerkstätten, also so Workshops zum Schreiben angeboten, noch mit jemandem zusammen und wie lief so ein Workshop denn dann ab?
Also zuerst mal war es total schwierig, wir haben versucht, diese Workshops so heterogen wie möglich zu halten. Das heißt, dass wir nicht nur das für Israelis anbieten, sondern eben auch für Palästinenser. Das ist aber logistisch in Israel sehr schwierig, weil viele Palästinenser, die zum Beispiel im Westjordanland leben, gar nicht die Möglichkeit haben, nach Israel einzureisen und umgekehrt. Also haben wir das so ein bisschen online, offline gemacht und haben einige der Teilnehmer aus den Palästinensergebieten per Skype zugeschaltet. Und dann haben wir den Teilnehmern einfach ein paar Aufgaben gestellt, zum Beispiel über ihre Wünsche zu sprechen oder über ihre Erlebnisse zu sprechen, über ihren Alltag zu sprechen und uns dazu ein paar Bilder zu machen. Das heißt, Leute haben einfach erzählt, ja, ich habe mir gerade eine neue Küche gekauft und hier ist ein Bild davon. Oder einer hat erzählt, ja, er hatte eine Metalband gegründet und lebt aber in einem Dorf im Westjordanland und ist ja irgendwie der Einzige, der nur schwarz gekleidet rumläuft. Und dann haben wir eben die Teilnehmer gebeten, diese Geschichten eben einander zu erzählen. Und das alleine, dieses Erzählen dieser eigenen Geschichten, das Aufschreiben der Geschichten, das Erzählen, das hat einfach zu ganz starken Verbindungen geführt.
Also praktisch die israelischen Teilnehmer haben ihre Geschichte den palästinensischen Teilnehmern erzählt und die palästinensischen Teilnehmer haben ihre Geschichte den israelischen Teilnehmern erzählt.
Genau.
Und das war dann Storytelling for Peace.
Genau.
Und dann hast du auch in Deutschland einen Workshop gegeben, Flüchtlinge und Deutsche.
Ja, zum Beispiel, genau.
Also so nach dem ähnlichen Prinzip, die Flüchtlinge erzählen ihre Geschichte den Deutschen und ja, die Deutsche erzählen ihre Geschichten den Flüchtlingen.
Genau, sowas zum Beispiel. Oder es war dann auch oft so, dass wir so eine Übung gemacht haben, dass die Deutschen zum Beispiel die Geschichte der Geflüchteten nacherzählt haben oder neu erzählt haben, also weitererzählt haben sozusagen. Also dass die eine Gruppe so ein bisschen angefangen hat und gesagt hat, was habe ich erlebt, wer bin ich? Und der Gegenpart sollte dann sozusagen die Geschichte ein bisschen weiterspinnen. Und das hat einfach zur Folge, dass man sich so sehr in die andere Person hineinversetzt, weil man ja deren Geschichte weitererzählt, dass dadurch einfach Empathie entsteht und auch irgendwie so ein Band. Und das kann auch lustig enden. Also können auch komische Geschichten dabei rauskommen. Und eben durch das gemeinsame Erzählen und Ausdenken und Lachen entsteht dann wirklich auch eine gute Gruppendynamik.
Ist es da mal passiert, dass jemand die Geschichte weitererzählt hat und derjenige, dessen Geschichte das war, hat sich irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt?
Ja, das passiert schon manchmal. Das kalkulieren wir auch natürlich total mit ein. Es ist auch ein bisschen gewollt, weil man ja auch irgendwie dann in die Diskussion einsteigen kann. Wenn das gut moderiert ist, ist das auch eigentlich kein Problem, solange das respektvoll abläuft. Und dann kann man auch erklären, warum habe ich mich gerade so gefühlt oder warum fühle ich mich gerade in so eine Schublade gedrängt zum Beispiel oder in so Klischees, in Stereotype. Und da entstehen dann wiederum ziemlich fruchtbare Diskussionen, würde ich sagen. Ja, ist ganz gut.
Also es ist nicht nur das Erzählen und Aufschreiben und der andere erzählt weiter, sondern auch das Gespräch darüber. Es ist nicht
klar,
nur das Schreiben, es ist auch ein Gespräch.
Genau, man ist da immer so auf mehreren Ebenen unterwegs.
Ja. Wie lange dauern diese Workshops?
Ja, unterschiedlich eigentlich. Also alles zwischen einem halben Tag und einer ganzen Woche. Das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, in welchem Kontext das dann stattfindet. Also Universitäten und Schulen haben oft nicht viel Zeit. Das ist so ein Nachmittag das Maximum, was man rausholen kann. Aber manchmal funktioniert das auch wirklich auf so einen längeren Austausch.
Wie gehst du da mit dem Zeitdruck um?
Ich mache mir darüber gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken, weil jede Gruppe einfach anders ist. Und dann gucke ich mir das so ein bisschen an und reagiere dann eben auf den Bedarf, den ich gerade in der Gruppe spüre. Also da muss man so wirklich ein bisschen spontan sein, wenn man da so einen strikten Zeitplan hat. Das funktioniert eh nicht.
Wie groß sind die Gruppen?
Ja, also ich hatte da schon alles irgendwie zwischen 5 und 30 Teilnehmern. Ich finde, 30 ist schon so die Obergrenze. Dann wird es ein bisschen unübersichtlich. 10 bis 15 ist noch echt gut.
Und es sollten ja eigentlich symmetrische, gerade Zahlen sein, oder?
Also es wäre gut, wenn das so wäre, aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Und je nachdem, wie die Gruppe zusammengestellt ist, muss man sich eben dann auf die Gegebenheiten einstellen. Also das ist ja, so ein Workshop ist ja nicht ein Stein gemeißelt. Man kann das einfach auch ein bisschen anders anlegen, je nachdem, wie die Gruppe sich gestaltet.
Jetzt haben wir schon Peace Factory und Schreibwerkstatt und Storytelling for Peace. Aber was ist jetzt Word oder beziehungsweise World Peace Projekt?
Das World Peace Project ist sozusagen ein Projekt der Peace Factory. Also Storytelling for Peace und World Peace Project ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Das ist so, wir haben da ein bisschen nach so einem griffigen Namen gesucht. Und das Word Peace, / World Peace Project, das lag mir eben so am Herzen, weil gerade in Sprache und in der Art und Weise, wie wir mit Worten umgehen, einfach eine große Kraft liegt und auch eine große Zerstörungskraft. Und da war mir eben wichtig, durch die Bewusstmachung auf die Sprache so ein bisschen einfach klarzumachen, wie wichtig die richtige Wortwahl in diesem Moment ist. Und daraus eben ist dann dieses Storytelling for Peace entstanden.
Apropos Welt, wie kommt es eigentlich an, dass du als Deutsch-Palästinenserin dich für Frieden in Israel engagierst? Wie kommt es in Israel an?
Na, das kommt wahrscheinlich darauf an, wen du fragst. Am Anfang, als ich angefangen habe, nach Israel zu reisen, so 2012, 2013, fanden die am Flughafen das relativ spannend und haben mich auch sehr lange nach meinen Motiven befragt.
Die haben sich also, vielleicht gedacht, das kann sich keiner ausdenken.
Was kommt da und was machst du hier? Und aber also in Israel bin ich eigentlich, wenn ich mich so vorstelle in den Vorträgen oder Workshops, ich komme aus Deutschland, bin zu 50% Palästinenserin, dann guckt immer erstmal jeder, wow. Aber ich bin eigentlich immer auch auf gute Resonanz gestoßen.
Hast du dich auch so dem Ronny vorgestellt, dass du gesagt hast, ich komme aus Deutschland und ich würde gerne mitmachen?
Ja, genau, so. Ich habe mich ihm vorgestellt, eigentlich habe ich ihn angeschrieben auf Facebook, als eben dieses Poster so viral ging und ich eben durch einen Zeitungsartikel darauf aufmerksam wurde. Und ich habe ihm über Facebook eine Nachricht geschrieben, was für mich total untypisch war, weil ich niemals irgendwelche anderen Leute auf Facebook angeschrieben habe, außer meiner eigenen Familie oder Freunde. Und ich wollte eigentlich nur wissen, was dahinter steckt, also was das für Menschen sind, die dieses Projekt so ins Leben gerufen haben. Und Ronny hat dann gesagt, ja, es ist nett, dass ich mich melde, aber er kann gerade nicht, weil er hat gerade die Weltpresse in seinem Wohnzimmer. Aber seine Frau hätte Zeit, ob ich nicht mit der chatten möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, logisch, gib her. Und dann haben wir uns, glaube ich, einen ganzen Nachmittag lang über Skype unterhalten, seine Frau und ich. Und sind auch sehr, sehr schnell wirklich auf so einem total guten Level gewesen. Wir haben uns total gut verstanden. Und dann haben wir uns unsere Geschichten eigentlich erzählt. Also ich eben die Geschichte von meiner deutschen und palästinensischen Familie und sie dann eben über ihre jüdische Familie, die aus Polen stammen. Und darüber sind wir echt eigentlich richtig gut Freunde geworden.
Und ich höre auch schon so ein bisschen raus, du bist nicht besonders internetkritisch, oder?
Ja, ich...
Weil du machst wahnsinnig viel im Internet.
Ja, dann, ja, klar. Also das Internet ist einfach das Medium dieser Zeit. Das ist das Dialogmedium.
Wo Iraner mit Israelis reden können.
Ja, wo Iraner mit Israelis reden können, das wäre doch vor 30 Jahren gar nicht gegangen. Leute aus dem Gazastreifen können mit Leuten aus Tel Aviv chatten. Das ist Wahnsinn eigentlich.
Aber wenn es nicht für ein Projekt wäre wie euer Projekt, dann würden sie es eigentlich trotzdem nicht machen, oder? Weil ich hatte den Eindruck, man redet auch im Internet, im weltweiten Netz dann ganz häufig nur wieder mit den gleichen Leuten eigentlich.
Ja, du meinst so in seiner eigenen Filterblase.
Ja.
Voll, schon. Total, ja,
also
klar.
Auch wenn ich jetzt mit dieser Filterblase nicht unbedingt so unterschreiben würde, aber im Grunde ist es da schon so.
Ja, total.
Dass es ganz wenige Momente gibt, wo man sagt so, ach, du bist aus Burkina Faso oder so, ja.
Ja, klar. Also das ist eben das Problem. Also ich weiß noch, als damals Facebook einfach total groß war, so 2012, als wir angefangen haben, da habe ich Facebook wirklich nur dafür benutzt, mit meinen eigenen Freunden in Kontakt zu sein oder auch mit meiner Verwandtschaft, die eben im Ausland lebt. Und das war's. Also man hat mit den Leuten gesprochen, die man sowieso schon kannte. Und ich glaube aber, dass dadurch, dass wir eben diese Plattformen geschaffen haben mit so Facebook-Seiten wie Israel Loves Iran oder Palestine Loves Israel und Israel Loves Palestine, haben wir nicht nur die Plattform geschaffen, auf der das möglich ist, sondern auch so eine gewisse Einladung ausgesprochen. Und in dem Moment, als die Leute das wirklich, weil diese Namen dieser Facebook-Seiten so provokativ sind, haben sich dann natürlich ganz, ganz viele Leute erstmal gewundert, was das soll und sind dann aus purer Neugierde drauf gekommen. Und die Freundschaften, die damals entstanden sind, die bestehen zum Teil bis heute fort. Das finde ich echt super. Aber ich glaube, was es halt braucht, ist einfach die Möglichkeit dazu und die Einladung und die Plattform. Und wenn das gegeben ist, dann sind die Leute schon kommunikativ.
Also der Kanal alleine reicht eigentlich nicht, wird mir gerade so klar.
Das stimmt.
Es braucht irgendeinen Rahmen, wo man sagt, jetzt redet mal miteinander. Irgendwie ist es ja auch unhöflich. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist es verpönt, zu direkt zu sein und vielleicht auch mal eine blöde Frage zu stellen.
Ja.
Oder zu sagen so, ja, so ein Eisbrecher, irgendwie,
ja,
du
richtig.
Kommst aus Iran, ist der Ayatollah Khomeini eigentlich noch dran? So, ja. Nein, der ist schon längst tot, aber...
Ja, genau, also was wir eigentlich gemacht haben, war, dass wir haben einfach so Aktionen gestartet und eine zum Beispiel hieß Friend Me for Peace, also befreunde mich im Namen des Friedens. Und das haben wir einfach so gemacht, da haben wir Leute wirklich dazu aufgefordert, uns etwas über sich zu erzählen, uns ihr Profilfoto zu schicken und vielleicht den Link zum Facebook-Profil. Und haben das dann eben als Poster schön gestaltet und die Leute konnten dann das anklicken und sich miteinander vernetzen, konnten sich adden sozusagen. Und dann hat uns irgendwie nach 2-3 Monaten hat uns ein Ägypter geschrieben, hat gesagt, also er hat jetzt in dem letzten Monat irgendwie 80 neue Freunde und davon sind 50 jetzt aus Israel Und er fand das total nett, aber das Spannende war, dass er 120 sogenannte Mutual Friends mit denen hatte, also gemeinsame Freunde. Das heißt, die Leute, die er da kennengelernt hat, die kannten sich wieder untereinander. Das war wie so eine große Clique, die sich dann
ergab. Da ist sie wieder, die Blase.
Das fand ich irgendwie so lustig, weil dann gab es diese Cliquen aus Peace Factory-Mitgliedern, die es heute auch noch gibt. Und die waren dann eben aber nicht nur aus Israel oder aus Palästina, sondern aus der ganzen Welt. Und das fand ich ganz spannend zu sehen.
Kommen wir zu deinem Buch. Also dein Buch heißt Am Boden des Himmels. Warum hast du den Titel Am Boden des Himmels gewählt?
Am Boden des Himmels habe ich eigentlich gewählt, weil das für mich das Thema des Romans am treffendsten beschreibt. Ich finde, der Roman ist so ein Roman der Gegensätze. So, das hat mich einfach interessiert. Das total Irdische und sehr Profane und das so ein bisschen Abseitige, leicht Abgehobene, leicht Verrückte, das die Protagonisten da einfach auch ständig erleben. Also diese Gegensätze ziehen sich eigentlich wie so ein roter Faden durch das ganze Buch. Also Israel und Palästina, verrückt und normal, Frieden und Krieg, das sind diese Gegensätze. Und da fand ich Am Boden des Himmels eigentlich ganz gut.
Worum geht es in dem Buch? Kannst du das kurz erzählen?
Kurz. Es spielt in Israel und es geht um einen jungen Mann, einen jungen Palästinenser, der so ein bisschen anders ist als alle anderen. Und man kann ihn gar nicht richtig einschätzen. Auf jeden Fall läuft er so mit so einer schlafwandlerischen Art eben durchs Land und bewirkt ganz offensichtlich irgendwelche Wunder, indem er einfach die Menschen dazu bringt, dass sie ruhig werden, dass sie so für einen Augenblick den Feind nicht mehr als Feind sehen, sondern als Menschen. Das ist so seine Ausstrahlung oder so. Jedenfalls ist das eben so, dass in seiner Gegenwart ganz obskure Dinge passieren können. Und vieles davon wird dann zu so einer urbanen Legende, wo die Leute dann alles Mögliche dazu dichten, was am Ende dazu führt, dass dieser junge Mann, den viele im Land als Engel bezeichnen, andere wiederum als einen Terroristen empfinden oder als einen Wahnsinnigen, als einen Verrückten oder als einen Autisten oder als einen Aufrührer, ja, so eine Art palästinensischer Che Guevara. Also jeder hat halt so seine eigene Sichtweise auf diesen jungen Mann, der heißt Malik. Und naja, also auf jeden Fall, der landet im Gefängnis wegen Terrorverdachts. Und eine junge palästinensische Journalistin wird auf diese Geschichte aufmerksam und entwickelt sofort ganz starke Empathie zu ihm und möchte ihn gerne aus dem Gefängnis rausholen. Auch angestachelt durch einen kleinen Jungen namens Omar, der da auch ganz stark dahinter ist, dass man den Engel aus dem Gefängnis befreit. Und die Journalistin entwickelt eben einen Plan. Sie möchte beweisen, dass er unschuldig ist. Und zwar indem sie erklärt, indem sie beweist, dass er eigentlich so eine Art Wundertäter ist. Das ist aber sehr schwierig zu beweisen. Und dann trifft sie eben auf alle möglichen Menschen, die ihr dabei helfen oder in die Quere kommen. Zum Beispiel auf einen israelischen Neurowissenschaftler, der dann anfangen muss, an Wunder zu glauben. Und eben auch dieses Zwischenspiel zwischen, was ist Realität, was ist so Wunder, was ist Wahnsinn, was ist Einbildung, was ist Krieg, was ist Frieden, was ist Versöhnung. Und all das vermischt sich so ein bisschen. Und es ist dann einfach so auch so ein bisschen die Quintessenz, dass man, um an den Frieden zu glauben, muss man schon in gewisser Weise an Wunder glauben. Ja, das ist so die Quintessenz des Romans.
Also ich fand das sehr beeindruckend, dass dieser Engel, der ja auch so eine gewisse Ausstrahlung hat und vielleicht so was Mystisches hat oder was Heiliges hat oder was Wahnsinniges, Unwirkliches oder so. Und dann geht die Journalistin plötzlich zu seiner Mutter und irgendwie ist er ja dann ein normaler Mensch, weil er hat eine normale Mutter und normale Geschwister und eine normale Wohnung und wie halt ein normaler Mensch auch. Das fand ich auch sehr beeindruckend, dass er dann wieder auf den Boden kommt, also vom Himmel auf den Boden kommt, dieser Engel.
Ja, also ich habe den Engel eben bewusst so angelegt, dass man ihn nicht greifen kann. Also ich möchte auch gar nicht jetzt sagen, wie ich ihn empfinde. Also für mich ist das einfach, ja, also der Engel, das ist so dieses Schlagwort in dem Buch und jeder liest eben was anderes rein und das soll auch so sein.
Würdest du den Stil als magischen Realismus bezeichnen?
Ja, ich glaube, das trifft es am besten.
Die meisten Kapitel sind im Präsens. Spielen diese Szenen also im Jetzt, also nicht in der Vergangenheit, wo man nacherzählen würde, sondern soll die Geschichte irgendwie im Jetzt spielen?
Ja, du hast das genau richtig erkannt. Die Geschichte spielt im Jetzt, weil es diese Unmittelbarkeit ausdrückt, weil es den Leser und auch mich als Autorin viel, viel intensiver reingezogen hat. Wenn ich das so in der Vergangenheit erzähle, habe ich eine Distanz. Und wenn es im Präsens ist, dann bin ich mittendrin. Und mir war es auch wichtig, dass dieser Roman also nicht in einer bestimmten Zeit spielt, sondern dass es halt einfach irgendwie in so einer breit gefassten Gegenwart, einfach wegen der Unmittelbarkeit des Erlebens.
Es ist ja dann noch eine Liebesgeschichte, also eben die palästinensische Laila, die Journalistin, die sich dann verliebt in den israelischen Neurowissenschaftler, ja. Den Lior.
Genau.
Das ist ja auch so ein Gegensatz oder so.
Ja.
Also für die beiden eine Annäherung, aber eigentlich für die Freunde von den beiden erstmal so die absolute Ablehnung, das geht nicht und wie kannst du nur?
Das ist natürlich auch beinhart, wenn sich Israelis und Palästinenser ineinander verlieben. Ich habe da auch einfach aus meinem Freundeskreis auch Geschichten gehört, wo eine Israelin sich in einen Palästinenser aus dem Gazastreifen verliebt hat. Das ging leider vor einigen Jahren in die Brüche, aber ich habe so ein bisschen diese Liebesgeschichte auch so mitverfolgt übers Facebook und habe dann auch gemerkt, oh, wie schwierig das wirklich ist. Und das hat mich so ein Stück weit auch inspiriert, eben zu der Geschichte von Laila und Lior. Und auch die Namen sind gegensätzlich. Also Laila bedeutet auf Arabisch Nacht und Lior bedeutet auf Hebräisch Licht. Und die beiden sind wirklich so Nacht und Tag, auch in ihrem Wesen einfach sehr, sehr unterschiedlich.
Also ich fand es auch sehr beeindruckend, eine bestimmte Szene, in der Lior die Laila besucht, also das erste Mal besucht, weil er ihr was zurückgeben muss. Und er trifft dann auf die Mitbewohnerin von Laila und die Mitbewohnerin lehnt den Lior total ab. Sie sieht ihn und lehnt ihn schon ab.
Also Amal, die Mitbewohnerin, ist auch Lailas Cousine und sie weiß natürlich, dass Lior Israeli ist. Das weiß sie von Laila, aber ja, sie lehnt ihn einfach prinzipiell ab, weil er Israeli ist natürlich und weil er als Israeli für eine gewisse Geisteshaltung steht. Ja, also Israelis sind der andere, der Feind für Palästinenser und für Israelis ist der Palästinenser der Feind, der andere, das Fremde. Das steckt ganz tief drin.
Aber wie ist das jetzt, wenn man sich auf der Straße begegnet? Weiß ich sofort, ah, das ist ein Palästinenser und ah, das ist ein Israeli? Kenne ich das sofort?
Ja und nein. Es kommt dann so einfach, glaube ich, total drauf an. In Tel Aviv, glaube ich, nicht. Oder so in Jaffa. Da verschwimmen die Grenzen, weil es eine total junge Stadt ist und weil auch das eine extrem progressive Stadt ist. Das heißt, wenn Palästinenser in Tel Aviv leben, dann sind das meistens auch sehr progressive Menschen, die sich sehr progressiv kleiden. Und im Nahen Osten sieht sowieso jeder gleich aus. Also alle sehen nahöstlich aus. Die gleichen sich wirklich wie ein Ei dem anderen. Aber zum Beispiel in Jerusalem, da erkennt man das schon. Es ist eine viel konservativere Stadt. Die Menschen kleiden sich konservativer, kleiden sich traditioneller, je nach ihrer eigenen Gruppe. Also ältere Palästinenser in Jerusalem zum Beispiel laufen in der palästinensischen Tracht mit einer weißen Galabia zum Beispiel, also diesem bodenlangen Gewand, herum. Und viele Juden sind natürlich orthodox in Jerusalem. Die erkennt man auch sofort auf einen Blick. Also ich glaube, Tel Aviv ist so eine Stadt, in der alles verschwimmt und in der auch jeder so ein bisschen sein kann, wie er ist. Wobei man natürlich schon auch merkt, dass die Communities, die haben schon ihre Grenzen. Ich empfinde das oft so, dass man es einfach auch an der Armut merkt. Palästinenser sind in Israel oft schlechter gestellt finanziell und das sieht man oft. Das ist nicht nur so eine Sache zwischen Religion, also es gibt ja auch christliche Palästinenser, sondern es ist auch tatsächlich so ein Klassenunterschied. Da ist nicht so die Chancengleichheit da.
Also meine ganz besondere Frage ist dann, so viele Jahrzehnte Konflikt und Hass in so einem kleinen Land. Glaubst du, es wird irgendwann mal ein friedliches Land, in dem Juden und Palästinenser gleichberechtigt leben können?
Oh Mann, ja, ich weiß es nicht. Also irgendwann bestimmt. Also die Hoffnung gebe ich nicht auf, da weigere ich mich. Wann das sein wird, vielleicht wird es auch erst so sein, wenn wir gelernt haben, dass diese Unterschiede Juden, Araber, Muslime, Christen, dass das einfach total egal ist, dass uns das einfach gar nicht mehr tangiert, dass es einfach nicht mehr interessant ist, ob jetzt jemand da ist oder dort ist oder die Familie hat oder jene Familie. Vielleicht ist es auch erst dann so weit, wenn wir erkannt haben, dass die Grenzen wirklich im Kopf sind, dass wir in Wirklichkeit nicht unsere Seite sind, nicht unsere Nationalität und oder unsere Religion sind, sondern dass hinter jeder Seite sozusagen Individuen stehen. Und wenn wir gelernt haben, die Individuen zu sehen, die Persönlichkeiten, die Geschichten, dann glaube ich schon, kriegen wir das hin. Und ich wage jetzt keine Prognose abzugeben, wann das sein wird. Aber ja.
Dein Ziel ist ja auch Weltfrieden.
Ja klar, nichts Geringeres.
Ich glaube, der kommt dann gleich nach dem Frieden im Nahen Osten.
Ja, wenn wir das geschafft haben, dann hält uns doch nichts mehr auf. Also ich finde, so eine gewisse Portion Idealismus und ja, Idealismus ist lebensnotwendig. Wenn ich das nicht hätte, dann wüsste ich auch nicht, wofür ich morgens aufstehe. Ich glaube, das haben wir auch alle. Und ich bin zwar sehr realistisch eingestellt, aber ohne Idealismus, ohne Visionen hat man ja auch kein Ziel, auf das man hinarbeitet.
Ja, es ist ja auch ein Anfang, dass es immer einzelne Leute gibt, die sagen, ja, ich habe nichts gegen den angeblichen Feind.
Ja klar, also natürlich, es fängt ja immer mit dem Einzelnen an. Das spielt ja in jeder Situation die Rolle. Wenn wir nicht bei uns selber anfangen, wer tut's denn dann?
Unsere Sendung im Frauenmonat März neigt sich dem Ende zu. Diesmal hörten Sie ein Interview, das wir vor einigen Wochen mit Joana Ossmann führten. Am Mikrofon verabschieden sich Michael Barnikel und Claudia Buchbauer, die auch für die Sendung verantwortlich waren. Die Musik wurde dem Soundtrack zu »Am Boden des Himmels« entnommen. Weitere Informationen zu Lesungen des Buches »Am Boden des Himmels« finden Sie auf der Homepage joanaossmann.de. Die ausgebildete Schreibberaterin, die Pädagogik des Schreibens erlernt hat, hilft Ihnen auch, wenn Sie Ihre eigenen Schreibprojekte auf den Weg bringen wollen oder Ihre persönlichen Schreibblockaden überwinden wollen. Falls Sie Interesse an einem Einzelcoaching haben, hilft Ihnen zunächst die Internetseite joanaossmann.de. Wir wünschen Ihnen noch einen gemütlichen und gesunden Abend und auf Wiederhören.